Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer brandneuen, heißen Folge vom Communicate Yourself Podcast. Ich bin zurück in Deutschland. Es ist jetzt hier gerade Mitte, Ende Dezember und mein 2,5-monatiges Dasein auf Fuerteventura ist vorbei. Das heißt, es ist auch so ein bisschen vorbei mit Sonnenschein und Wärme, aber ich groove mich langsam ein und bin ganz achtsam mit mir. Und genau darum geht es heute auch in dieser neuen Folge. Und auch heute habe ich mir wieder einen Gast an meine Seite geholt. Und zwar ist es Anna Helbig. Sie ist Achtsamkeitstrainerin und Ernährungswissenschaftlerin. Und für mich persönlich, ja, eigentlich so die beste Ansprechpartnerin, wenn es darum geht, mit mir selbst irgendwie bewusst zu sein, achtsam zu sein und mir da immer wieder Inspiration zu holen. Weshalb ich mir gedacht habe, das will ich euch auf gar keinen Fall vorenthalten und sage herzlich willkommen, Anna, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Wir sitzen gerade hier zusammen. Es gibt hier gerade einen Tee und ein bisschen Schokolade. Und in den nächsten Minuten werden wir tatsächlich über Achtsamkeit und vor allem aber auch die praktische Anwendung von Achtsamkeit im Alltag sprechen, weil Achtsamkeit ist ja irgendwie so in aller Munde. Ja, selbst meine AOK-Zeitschrift rät mir, achtsamer zu sein. Und ich glaube, viele Menschen wissen gar nicht so richtig, was Achtsamkeit ist. So. Überall heißt es, es ist irgendwie so der Schlüssel zu einem glücklichen Leben. Und manchmal wirkt dieser Begriff zumindest auf mich etwas schwammig. Und deshalb meine erste Frage, Anna. Was bedeutet Achtsamkeit für dich?
Achtsamkeit heißt für mich, im gegenwärtigen Moment zu sein.
Mhm.
Oft ist es ja so, dass wir im Alltag wie im Autopiloten durch die Gegend laufen.
Ja.
Und da ist das Gegenmodell für mich Achtsamkeit. Das heißt, im Hier und Jetzt zu sein.
Mhm.
Und da zu sein bei dem, was man jetzt gerade macht.
Mhm. Und da sind wir vielleicht schon direkt mal bei so einem konkreten Tool vielleicht, ja, wie schaffe ich es denn, mich ins Hier und Jetzt zu holen? Also angenommen, ich bin halt eben in meinem Alltag unterwegs, ja, ich habe vielleicht da noch einen Termin und muss noch was fertig kriegen, vielleicht habe ich Kinder, mit denen ich irgendwie ja da auch schon im Kopf wieder bei denen bin. Wie schaffe ich es denn, mich so ins Hier und Jetzt zu holen?
Ich glaube, das ist super individuell, da kann jeder für sich so einen Tool-Koffer sich erstellen und dann natürlich das Bestmögliche raussuchen in der aktuellen Situation. Mein erster Tipp ist da oft über den Atem.
Mhm.
Also da wirklich sich beispielsweise, wenn man merkt, man ist in der Straßenbahn, man ist total gehetzt oder auf dem Weg zur Arbeit und läuft gerade oder im Auto an der Ampel, an der roten Ampel, dass man dann mal bewusst versucht, sich auf 3 Atemzüge zu konzentrieren. Also einmal tief einatmen, tief ausatmen, wieder einatmen, ausatmen und da mal nachzuspüren. Zu spüren, wie fließt der Atem in unseren Körper rein, wie fließt er wieder raus, wo endet er, wo fängt er an und sich darauf zu fokussieren. Und wenn man das wirklich schafft, zumindest geht es mir so, dann spüre ich mich sehr präsent in dem Moment.
Ja, ja.
Und spüre, dass ich von ganz vielen Dingen, die gerade in meinem Umfeld los sind, dass ich mich wieder mehr zentriere und ins Hier und Jetzt gerade gelange.
Ja, richtig schön. Also ich merke das auch öfter mal, wenn ich unterwegs bin, manchmal leider auch erst ein bisschen spät, dass ich plötzlich merke, boah, keine Ahnung, wann ich das letzte Mal heute tief in den Bauch geatmet habe. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ne? Gerade wenn man vielleicht auch noch mit anderen Menschen ist, dann ist es tendenziell vielleicht sowieso manchmal ein bisschen schwieriger, sich auf sich selbst zu fokussieren und achtsam mit sich selbst zu sein. Ja, aber bin ich auf jeden Fall, und das schreibe ich so. Also glaube auch, dass der Atem wirklich ein sehr, sehr guter Anker ist, um präsent jetzt gerade zu sein. Und es scheint ja auch manchmal so diese Diskussion da zu sein, für Achtsamkeit braucht man Zeit. Ganz, ganz viel Zeit, ja. Aber am Ende, also dreimal durchzuatmen, vermute ich mal, das kann wirklich jeder.
Das kann jeder. Ja. Und das Schöne ist halt wirklich auch noch so, stressbewältigungsmäßig hat das halt auch einen enormen Einfluss.
Mhm.
Also, dass wir es einfach schaffen, dann unser Nervensystem eher wieder von der Anspannung in die Entspannung zu bringen, wenn wir es schaffen, mal wirklich tief einzuatmen. Und deshalb ist es in meinen Augen ein Megatool. Atmen müssen wir sowieso. Ja. Warum dann nicht bewusst und auch tief? So, ne?
Haben wir ja auch immer bei uns.
Haben wir immer bei uns und es kann lebensverlängernd wirken.
Okay. Auch gut zu wissen, ja. sag mal, reicht es aus, achtsam zu sein, um etwas zu verändern? Ja, oder muss ich dann nicht auch vielleicht in die Umsetzung kommen? Also das heißt, Achtsamkeit bedeutet ja ein Stück weit auch zu realisieren, zu fühlen, was gerade ist.
Hm.
Reicht das in deinen Augen aus, diese Bewusstwerdung von dessen, was gerade ist? Oder braucht es dann einen nächsten konkreten Handlungsschritt? Also reicht es aus, zu wissen, oh krass, ich bin gerade gestresst? Oder muss ich einen Schritt weitergehen?
Wenn du es jetzt ganz konkret auf das Beispiel gestresst anwendest, dann ist das oft schon der Schlüssel. Mhm. Zumindest die Erfahrung, die ich mache.
Mhm.
Wenn wir das schaffen, diesen Autopilot zu verlassen und in dieses bewusste Wahrnehmen gehen, dann ist der größte Stress oft schon weg.
Ja, ja, ja,
verstehe. Also zumindest, ja. Zumindest geht es mir oft so und ich höre das auch von Klienten, dass sie das schon so wahrnehmen, dass das der erste Schritt ist und oft der wichtigste Schritt ist. Und natürlich ist das aber dann nicht die grundlegende Lösung, wo die Ursache zu finden ist. Aber das ist eine schöne Blitzmethode, nenne ich das immer.
Mhm.
Ne? Das ist wie ein Pflaster draufkleben, aber das heilt die Wunde nicht von innen.
Mhm. Ich denke da jetzt zum Beispiel gerade an auch Menschen, die durchaus wissen, dass sie zum Beispiel gestresst sind. Also, ne, wenn ich dann so im Gespräch bin mit anderen Menschen, mit irgendwie vielleicht auch Freunden, vielleicht aber auch Klienten, und dann heißt es, ja, ich habe halt ganz viel zu tun. Ich habe das noch zu tun, dies noch. Und ich weiß, ich müsste mich vielleicht auch gesünder ernähren. Ich müsste mehr Sport machen, ja. Und die Arbeit macht mich auch nicht glücklich. Und dann war es das. Weißt du, was ich meine? Dann passiert erstmal nichts weiter. Und da bin ich mir manchmal vielleicht auch so ein bisschen, habe ich da vielleicht auch ein falsches Verständnis von Achtsamkeit, ja? Und wo hört sie, wo beginnt sie, wo hört sie auf? Und da bin ich mir manchmal unsicher, ob es eben reicht, das zu wissen.
Mhm. Genau, und das ist auch die Frage, ob das wirklich Achtsamkeit ist oder ob das Bewusstsein ist.
Mhm.
Also, dass ich was wahrnehme, dass das zum Beispiel jetzt in dem Moment sich negativ auf mich auswirkt.
Mhm.
Oder ob ich das schaffe, das da sein zu lassen, ohne zu werten.
Ich verstehe, ja. Habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht, was so der Unterschied zwischen Bewusstsein und Achtsamkeit ist. Mhm. Ja.
Genau, weil ich glaube, dass das oft dann auch der Unterschied ist. Mhm. Dass man ja trotzdem in dem Moment, wenn man sagt, ich bin übelst gestresst, ich habe noch das zu tun, das zu tun, das zu tun, dann hat man das auf dem Schirm und stresst sich aber vielleicht trotzdem noch mehr dadurch, dass man es auf dem Schirm hat und bewertet das in eine schlechte Richtung, dass man sagt, warum mache ich das? So, ne? Und entwertet sich vielleicht auch ein bisschen damit.
Ah, okay, das heißt, es ist doch durchaus eben mehr als nur zu wissen, sondern der Umgang mit diesem Wissen.
Genau, der Umgang, genau, die Wertung.
Ja.
Also wenn man jetzt wirklich aus diesen Meditationsrichtungen geht oder aus der Zen-buddhistischen Praxis, dann geht es im Achtsamkeitsansatz darum, wahrzunehmen, was ist, ohne zu bewerten.
Hm.
Und das ist natürlich eine unfassbar große Challenge, die man aber immer versuchen kann anzufangen.
Hm. Also so nach dem Motto, wenn ich jetzt sage, oh, ich habe noch die Deadline, und ich habe noch nichts gegessen und eigentlich wollte ich heute noch Sport machen und so weiter und ich habe die Mutti nicht angerufen, dass ich praktisch ein Stück raustrete, tief durchatme vielleicht und mir bewusst werde, ah, okay, das ist gerade alles los. Okay, das ist gerade alles los. Ja, und nicht...
Das ist gerade alles los.
Genau. Und nicht den nächsten Schritt zu gehen in die Wertung und zu sagen, ja, das schaffe ich ja nie Und naja, wenn ich da jetzt nicht anrufe, dann kriege ich da vielleicht wieder einen Vorwurf und so, ne, so sinngemäß. Und naja, die Deadline, das packe ich nie und zack kommt der Glaubenssatz hoch, nie kriegst du hier was hin, ich bin nicht gut genug.
Genau,
ja,
weil das sind ja, das ist eigentlich der Rattenschwanz, der dranhängt,
ja,
der uns auch stresst in dem Moment vielleicht. Und da das zu schaffen, so weit wie möglich rauszugehen, das eher von oben zu sehen, aus der Vogelperspektive auf sich drauf zu schauen und zu sehen, ah, so ist das. Vielleicht auch so ganz gespannt einfach mal drauf, was passiert denn da jetzt?
Ja.
Mit so einer kindlichen Neugierde,
ja. Ja.
Das einfach von oben zu beobachten, sich selbst.
Ja.
Und dann zu schauen, naja, mal gucken.
Ja. Ja, das ist wahrscheinlich für viele Menschen, die auch, sag ich mal, vielleicht ein Stück weit perfektionistische Anteile mit sich bringen oder vielleicht auch sehr stark auf Kontrolle stehen, wahrscheinlich extrem anspruchsvoll.
Ja, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Es ist super schwer, auch einfach nur im jetzigen Moment zu sein.
Ja. Yeah.
Und ich habe zum Beispiel auch schon so ein 7-Tages-Retreat gemacht, wo wir 7 Tage geschwiegen haben, nur meditiert, nur auf dem Kissen saßen.
Ja. Yeah.
Und dann sitzt du da und dann kommen so Gedanken wie, was mache ich hier? Ich könnte so viel bessere Sachen machen. Andere machen ganz normal Urlaub. Du sitzt hier einfach auf dem Kissen, was soll der Scheiß?
Ja. Ja.
Und natürlich auch, oder dieses, ich möchte was Produktives machen in dem Moment.
Mhm.
Und das Produktivste ist aber eigentlich einfach nur, um hier und jetzt zu sein.
Ja, voll.
Und natürlich auch das, was im Endeffekt sehr, sehr viel Lebensqualität geben kann.
Das mit dem Schweigen, das finde ich super spannend. Und ich kann mir vorstellen, dass das die Zuhörer auch ganz spannend und lustig und vielleicht auch ein bisschen anders irgendwie empfinden. Wie war das? Also du hast jetzt gesagt, 7 Tage Schweigen, Meditation. Wo hast du das gemacht? Und was ist vielleicht auch so deine größte Erkenntnis gewesen, als du dort irgendwie fertig warst? So fertig, ja, in Anführungszeichen. Ja. Ne?
Wie man so fertig ist.
Genau.
Ich war zwischendurch ein paar Mal richtig fertig auf jeden Fall. Ich habe das in einem ehemaligen Kloster gemacht, bei Würzburg, der Benediktushof. Eine unfassbar tolle Einrichtung. Und das ist jetzt ein Seminarzentrum, die sich vor allem zen-buddhistischen Dingen hingeben, ohne da irgendwie in eine sehr religiöse Richtung zu gehen. Und du hast gefragt, was für mich danach die Erkenntnis war.
Mhm. Also was war so, du warst, sage ich mal, in diesen 7 Tagen wahrscheinlich ja, ich nehme es jetzt mal an, auch mit Höhen und Tiefen da ganz schön konfrontiert.
Auf jeden Fall. Und es war krass, weil man sitzt dann auch gemeinsam am Tisch mit 6 anderen Leuten.
Mhm.
Und man kommuniziert wirklich, wenn jemand da das Dressing will, dann muss er das einfach nur mit Gesten, Gestik und Mimik kommunizieren. Und so findet natürlich eine andere Art von Interaktion statt.
Ja.
Und ich habe gemerkt, nach diesen 7 Tagen, es ist dann so, dass wie ein Gong klingt und dann darfst du wieder reden.
Mhm.
Und die anderen haben losgeplappert.
Mhm.
Und ich saß da und habe so gedacht, oh, ich will nicht. Und ich habe das so genossen, auch einfach auf die Sinne wieder anders zurückgreifen zu können.
Mhm.
Weil wenn wir nicht mehr reden, nehmen wir alles andere plötzlich sehr, sehr viel präsenter und stärker wahr.
Mhm.
Zumindest war es so bei mir.
Mhm.
Und deshalb war es eher sogar so, dass ich dachte, oh,
kann es nicht noch länger gehen?
Das war so schön, ja.
Ja, ich hatte das auch erst vor kurzem, noch als wir auf den Kanaren waren, wo wir durch so eine Sanddünenlandschaft gegangen sind, also mein Freund und ich. Und wir haben geredet gehabt und irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich gedacht habe, boah krass, das sieht hier gerade alles so schön aus, ich kann es gar nicht aufnehmen, ich kann es gar nicht richtig verarbeiten. Und da habe ich dann gesagt, hey, wollen wir einfach mal ein paar Minuten schweigen? Fand er dann auch eine gute Idee. Und es gibt ja auch viele, viele Experten im Bereich Achtsamkeit, Meditation, autogenes Training, die tatsächlich ja auch 1 Stunde Minimum Schweigen am Tag empfehlen.
Mhm.
Ne, und nicht, weil ich dazu gezwungen bin, weil ich jetzt irgendwo gerade zuhören muss, sondern bewusst zu schweigen.
Mhm.
Dass es da scheinbar ja auch sehr, sehr viel Heilung stattfindet. Nicht, weil du jetzt ein ganz konkretes Problem heilen willst, aber überhaupt Raum für Verarbeitung und damit vielleicht auch so ein bisschen für, ja, irgendwie Stille, aber auch Verbundensein mit sich selbst bietet.
Das habe ich ganz, ganz stark gespürt, dieses mich auf mich besinnen.
Mhm.
Ich bin ein Mensch, der ist sehr, sehr viel, wenn ich durch die Straßen gehe, sehr, sehr viel im Außen. Ich gucke mir die Leute an.
Mhm.
Ich baue mir auch manchmal Geschichten im Hintergrund. So, ne? Und da ist es wirklich mal so, wenn ich auch sozusagen die Empfehlung ist, dass man die Leute auch gar nicht anguckt. Dass man ihnen auch gar nicht in die Augen guckt.
Mhm.
Sondern wirklich eher mit gesenkterem Blick geht und mal nur bei sich ist.
Mhm.
Und dann dadurch natürlich ganz anders in Kontakt mit sich selbst kommt.
Ja.
Und das war für mich auch ein unfassbar krasses Erlebnis.
Das glaub ich
und dir. Sehr, sehr schön und sehr achtsam in dem Moment.
Mhm.
Weil ich im Hier und Jetzt bei mir war.
Mhm. Was glaubst du, ist der Grund, das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine ketzerische These, aber was glaubst du, warum so viele Menschen unachtsam durchs Leben rennen? Oder Gründe?
Sicherlich sehr, sehr vielfältig. Viel ist wahrscheinlich auch, dass es wehtun würde, hinzuschauen.
Mhm.
Das ist aber natürlich jetzt wirklich eine sehr große Ferndiagnose.
Ja.
So, ne?
Ja.
Aber dieses sich achtsam mit sich selbst zu beschäftigen, tut weh.
Hm.
So.
Ja.
Immer irgendwie ein bisschen.
Ja.
Ich würde sagen, es wird angenehmer mit der Zeit oder man wird halt trainierter darin. Und trotzdem ist es halt sehr wahr, was man da sieht.
Mhm.
Und da braucht man schon irgendwie auch Kraft dafür.
Ja.
Und auch die Kraft, es zu verarbeiten.
Ja.
Und ich glaube, deshalb sind gewisse Dinge natürlich sehr, stoßen auf offene Tore. So, ne? Ich würde jetzt auch sagen, die meisten, wenn es darum geht, so Achtsamkeitskiller zu identifizieren, dann würden die meisten sagen, mein Handy. Mein Handy oder der Computer oder was auch immer oder der Fernseher. Und ich glaube, genau so ist es auch, dass wir uns oft davon ablenken lassen und besonders dann, wenn es uns nicht so gut geht oder wenn wir gerade auch nicht in Kontakt mit uns selbst gehen wollen. Und da ist natürlich die Frage, wie kann man es schaffen, da so einen bisschen harmonischeren Übergang zu finden.
Ja, dass es nicht immer auch so zwischendurch wieder wehtun muss, also ich habe das auch erlebt, eigentlich habe ich mal eine sehr gute Meditationspraxis gehabt, also für mich, wo ich regelmäßig auch meditiert habe. Ne? Das muss ja nicht immer irgendwie eine halbe Stunde oder Stunde sein, das reichen auch mal 10 Minuten.
Ja.
Und die habe ich auch in den letzten Wochen stark vernachlässigt gehabt und glücklicherweise, auch wenn es in den Momenten immer mal wehtut, also kriege ich ja immer wie so ein bisschen Payback, ja, also, ne? Also ich merke es dann plötzlich, wie als würde mir jemand irgendwie imaginär eine klatschen, so nach dem Motto, hallo, wie wär's denn mal wieder, wie geht's dir denn eigentlich gerade, willst du vielleicht auch mal wieder reinfühlen, geht's noch, so, ne?
Setz dich aufs Kissen.
Genau, setz dich auf dein Kissen und hier, also 5 Minuten, 10 Minuten am Tag hast du halt allemal.
Ja.
Und ich glaube auch, wie du das gesagt hast, in meinen Worten, Achtsamkeit braucht Mut.
Ja.
Also du brauchst schon, ich habe überlegt, ob ich es sage oder nicht, weil die Spanier sagen dazu mal Cojones. Und damit schließe ich auf gar keinen Fall Frauen aus. Um das mal richtig zu stellen an der Stelle. Um dich diesen Themen irgendwie zu stellen. Ja. Also auch gerade wahrscheinlich, weil wir bewusst oder unterbewusst genau wissen, dass es an der einen Stelle klemmt. Oder an der anderen, im Job, in der Partnerschaft, mit den Eltern, was auch immer das Thema ist, ist es vermeintlich leichter, sich halt eben anderen Dingen hinzugeben. Smartphone, Netflix, was auch immer. Und dass es fast manchmal schon so ein halber Kraftakt ist, das mal bewusst sein zu lassen. ich zum Beispiel koche super gerne und gucke mir dann nebenbei eine Serie an. Ich liebe das, aber eigentlich ist es eine perfekte Möglichkeit, um mal bei mir zu sein, ne? Um einfach nur zu kochen.
Und mal zu spüren, wie die Zwiebel geschnitten wird und wie die Tränen die Augen schießen.
Ja, voll.
Eigentlich unfassbare Wunder, so, ne? Ja, ja. Aber ich kenne das auch, klar. Ich mache mir dann auch manchmal einen Podcast nebenbei an.
Ja.
Und spüre dann auch oft, okay, ich bin jetzt eigentlich nicht achtsam.
Ja.
Ich betreibe Multitasking, so, ne?
Ja.
Und bin eigentlich nicht im Moment, auch wenn es natürlich was Schönes ist. Und dieses, wenn du gehst, dann gehst du, wenn du isst, dann isst du, wenn du liest, dann liest du. Das hat halt schon was für sich.
Ja, ne? Definitiv.
Und weil du gesagt hast, man braucht Mut dafür, in meinen Augen braucht man halt nicht nur Mut, sondern halt auch die Kraft und die Energie, auch die Dinge, die vielleicht dann hochkommen werden durch den Mut, sich den auch stellen zu können.
Mhm.
Weil wenn ich mir vorstelle, wenn ich mir das wie so einen Energiebalken vorstelle und ganz, ganz viel Energie schon gefressen wird dafür, dass wir einfach nur unsere Automatismen sozusagen am Leben erhalten, ne? Beispielsweise, wenn wir krank sind.
Mhm.
Da braucht unser Körper so viel Energie insgesamt schon dafür, eine Infektion zu heilen oder was auch immer.
Ja.
Und da ist es halt schwierig, dann zum Beispiel über Weiterentwicklung nachzudenken, was eine Implementierung von Achtsamkeit natürlich auch bedeuten würde.
Ja, das ist nämlich auch eine sehr spannende Sache. Da weiß ich auch noch manchmal nicht so ganz, wie ich dazu stehe, weil wenn dir die einfachsten Dinge schon schwerfallen, ja, oder viel Energie fressen, ist natürlich auch die Frage, wie man damit umgeht ohne Achtsamkeit. Ja, also im Sinne von, ich kann mir gut vorstellen, dass es natürlich trotzdem irgendein Maß von Achtsamkeit braucht, damit auch du da wieder überhaupt ins Spüren kommst, ne? Okay, ich bin jetzt krank, was ist denn da los, ja? Also abgesehen vom Gesundwerden ist es ja auch die Frage, wie du das anstellst, ja? Also eine Dozentin von mir hat mal gesagt gehabt, die wenigsten Menschen wissen noch, wie sie sich auskurieren. Und da ist gar nicht mal gemeint, dieses welche Mittelchen oder so, sondern liegen. Nur liegen. Nur liegen. Ne? Mhm. Und ich frage mich manchmal, ob es auch da nicht ganz, ganz wichtig ist, trotzdem achtsam zu sein, ohne vielleicht direkt in die Weiterentwicklung zu gehen.
Mhm.
Ja.
Ja, genau. Also so dieses Achtsamkeit geht rein theoretisch immer.
Ja.
So, ne? Ob man dann damit weiterarbeiten will, das muss ja auch nicht immer sein. Und wie gesagt, das ist ja auch gar nicht erstmal die Intention auch von dieser Praxis, sondern es geht erstmal darum, einfach nur zu sehen, was ist.
Ja.
Und wahrzunehmen, ohne zu bewerten.
Ja.
Und dann die Schritte, die wir jetzt besprochen haben, das sind natürlich oft dann so die aus dem Coaching, diese Weiterentwicklungsschritte. Und darum geht es eigentlich erstmal bei der Achtsamkeit gar nicht. Einfach nur präsent zu sein.
Das ist so wichtig, diesen Unterschied zu kennen. Und auch zu wissen, dass Achtsamkeit lange nicht bedeutet, dass du dich jetzt irgendwie in dem Sinne bewusst weiterentwickeln musst. Eigentlich geht es ja wirklich nur, in Anführungszeichen, wir wissen alle, wie schwer das ist, nur jetzt hier zu sein und das, was da gerade da ist, halt nicht zu bewerten. Das ist ja eigentlich so der Kern. Und was wir gerade besprochen haben zum Thema, wie viele Ressourcen habe ich für was, ja? Das ist ja auch diese große Diskussion von, nehmen wir mal Schattenarbeit, ja, und Affirmationen. Also ich zum Beispiel sage ganz gerne, geht es dir schlecht, wirklich schlecht, dann finde ich Affirmationen, also das heißt sowas wie, ich bin gut genug, ja, beispielsweise Affirmationen oder ich werde das schon schaffen, ich habe das auch früher schon geschafft, so. Die sind, finde ich, dann schon mal kurzzeitig sehr hilfreich, um zum Beispiel aus einem Tief rauszukommen. Aber um nicht immer wieder in das Tief reinzukommen, braucht es dann doch häufiger mal diesen tieferen Ansatz, wo ich dann immer sage, wenn du, sage ich mal, stabil genug bist, dann wende dich diesen Themen zu. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, ne, wenn du sowieso gerade irgendwie am Limit bist, dich dann noch irgendwie mit den ganz großen Fragen und so auseinandersetzen, könnte schwierig sein.
Ja, überfordert. Da gibt es ein unfassbar gutes Modell von Vera F. Birkenbiel, das Energiemodell von ihr, die das perfekt auf den Punkt bringt. Die wirklich diese Energien in fünf Skalen einteilt in die A, B, C, D, E-Energie. Und am Ende steht halt die E-Energie, die für Entwicklung steht. Und wo sie gesagt hat, wenn die davor schon so viel Energie brauchen und auffressen, natürlich fällt dann das E hinten runter.
Mhm.
Und dass man da aber auch manchmal gnädiger mit sich selbst ist und auch sagt, es ist ganz normal, dass ich vielleicht da gerade an mir nicht arbeiten kann.
Mhm.
Ich glaube, das ist nämlich auch eine ganz, ganz wichtige Sache, sich da nicht noch zusätzlich Stress zu machen, dass man vielleicht an gewissen Themen gerade nicht, in gewissen Themen gerade nicht vorankommt.
Und dass es vielleicht auch jetzt eben gerade nicht die Zeit dafür ist. Vielleicht ist sie morgen, vielleicht nächste Woche, vielleicht nächsten Monat, vielleicht nächstes Jahr.
Ja, genau. Ja.
Und sich selbst da wahrscheinlich auch ein Stück weit zu vertrauen.
Und den Druck sich zu nehmen.
Genau.
So, ne?
Ja. Ja.
Und das ist auch das, was Achtsamkeit in meinen Augen ist. Es geht nicht darum, irgendwas erzielen zu wollen oder ein Ergebnis haben zu wollen, sondern zu sein.
Ja.
Und wenn wir das schaffen mit uns selbst, mit unseren Mitmenschen, das ist in meinen Augen wirklich so viel schon geschafft.
Ich kann mir nur vorstellen, dass das für den einen oder anderen gerade so ist, der sich so denkt, oh, ich würde das so gerne, aber es ist so schwer, weil unsere Gesellschaft ja auch nicht unbedingt darauf aus ist, sodass man wahrscheinlich auch einfach größeren Kräften vielleicht auch im Außen und im Innen, ja, also auch, da bin ich wieder beim Thema Glaubenssätze, wahrscheinlich auch stark konfrontiert ist und da immer in so einen Aushandeln kommt, ja, wie viel gestehe ich mir auch gerade zu sein und nicht leisten zu müssen. Kann ich das überhaupt? Wie sieht denn so ein achtsamer Alltag bei dir aus, Anna? Wie ist denn das so? Wie stehst du auf? Wie gehst du ins Bett? Hast du besondere Rituale?
Ich versuche immer wieder achtsame Pausen zum Beispiel einzubauen. Und ich kann schon im Vorfeld sagen, das funktioniert mal besser und mal schlechter. Also weil ein perfekter Alltag würde so aussehen, dass ich früh aufstehe und mich nicht davon treiben lasse, was jetzt am Tag ansteht, sondern erstmal sage, ich besinne mich auf mich. Ich mache zum Beispiel eine Runde Yoga. Ich trinke mein heißes Wasser am Morgen und setze mich erstmal hin und komme runter und komme bei mir an. Manchmal ist es auch so, dass ich mir ein Buch nehme und lese oder auch wie so Morgenseiten schreibe. Das heißt, erstmal das, was so in mir los ist, was da kommt, was in dem Moment da ist, dass ich das auf Papier bringe und es so sein darf. Und dann natürlich auch, während ich arbeite, während ich im Büro sitze, immer mal wieder es schaffe, Pausen zu machen und da mal tief durchzuatmen, mal ein paar Runden spazieren zu gehen oder auch mich einfach nur hinzusetzen, eine kleine Sportübung zu machen, was auch immer. Und wie gesagt, das ist der Optimalfall. Und der Optimalfall ist auch bei mir, und ich würde sagen, ich weiß das sehr gut, ist nicht immer der Fall.
Ja.
So. Genau, und ich glaube trotzdem aber auch, wie gesagt, Achtsamkeit ist was super Individuelles und kann man rein theoretisch auch in jedem Moment sein.
Mhm.
Man braucht dafür keine Übung machen, man braucht dafür eigentlich erstmal nichts. Es geht eher darum, nicht was wir machen, sondern wie wir es machen.
Ja.
Und du hast es auch jetzt an meinen Beispielen gehört. Trotzdem fällt es natürlich leichter, wenn wir dafür uns gewisse Breaks nehmen und das somit Stück für Stück in unseren Alltag implementieren.
Ja. Ich höre irgendwie öfter, gerade von Eltern, von Mamas, ja, das ist ja alles schön und gut, aber wie ist es denn mit Kindern? Ja, also ich muss mich ja dann irgendwie früher auch erstmal um die Kinder kümmern und abends ja auch. Ne? Mhm. Und ich will auf gar keinen Fall hier irgendein Elternbashing betreiben, weil ich durchaus glaube, dass das wirklich nochmal eine ganz andere Hausnummer ist, da irgendwie achtsam zu sein und vielleicht dann am Morgen erstmal zu journalen und so weiter und so fort. Glaubst du, dass so ein achtsamer Alltag auch mit Kindern möglich ist?
Also ich glaube es auf jeden Fall. Und in dem Moment freue ich mich sehr, sehr drauf, wenn wir irgendwann Kinder haben. Weil ich dann natürlich auch aus meinen oder unseren Erfahrungen berichten kann.
Ja.
Trotzdem kenne ich das natürlich. Genau dieses Argument. Hast du Kinder? Naja, nee, hast du noch nicht?
Ja.
Dann weißt du doch gar nicht, wovon wir reden. Ja. Und ich denke mir so, ja, wirklich, hat bestimmt seinen Platz da, ist richtig. Ich würde empfehlen, mach doch mit den Kindern eine kleine Achtsamkeitsreise.
Ja.
Mach zusammen mit den Kindern.
Ja.
Das ist in meinen Augen das Beste, was man den Kindern auch wirklich mitgeben kann.
Total.
Zu sehen, dass vor allem auch die Eltern für Achtsamkeit da sind, dass sie mal da sitzen oder wenn sie in einen gewissen Raum gehen, dass dann da nicht gestört wird, dass derjenige nur für sich ist, nur achtsam in dem Moment und dann auch wieder rauskommt, das ist natürlich auch wichtig, und dann wieder bei dem Kind ist.
Ja.
Oder das Kind einfach mal mit reinnimmt.
Ja.
Und sagt, komm, wir setzen uns einfach mal gemeinsam aufs Kissen.
Ja.
Und mal gucken, wie lange wir es durchhalten.
Ja.
Lass uns doch mal versuchen, still zu sitzen, im Moment zu sein.
Ja.
Und ich mache das auch immer mal mit Kindern, dass ich, oder Jugendlichen, dass ich mit denen solche Meditations-, Achtsamkeits-Challenges mache.
Und wie sieht so eine Challenge aus?
Dass ich, also oft ist es so, dass ich dann Mut-Challenges mit denen mache. Und mal ist es kalt duschen, mal ist es jemand Fremden ansprechen, nach Geld fragen.
Yeah.
Und aber zum Beispiel auch dieses 20 Minuten stillsitzen.
Yeah.
Das ist dann erstmal so, kein Problem, dürfen wir Handy mit reinnehmen.
Yeah,
ich so, nee. Oder ist es, oh Gott, das schaffe ich niemals.
Ich muss noch auf Snapchat sein.
Genau. Und das Schöne ist dann aber, dass natürlich, es gibt auch welche, die dann sagen, nee, ist nichts für mich. Die können dann still rausgehen. Und trotzdem, die meisten, die lassen sich drauf ein und sagen dann auch, ja, das hat geklappt. Und sind super stolz und überrascht von sich.
Ja. Ich habe auch eine gute Freundin, deren Vater hat ein Kampfkunst- und Meditationszentrum.
Mhm.
Und sie ist für mich auch so der Inbegriff von irgendwie Meditation, Ruhe, Klarheit. Ja. Ne? Und es war so lustig, sie hatte mir mal Bilder gezeigt und da habe ich dann auch gefragt, also von früher, was ist das denn, was machst du denn da? Hat sie gesagt, ja, das bin ich, da habe ich ein bisschen gespielt neben meinen Eltern, wenn die meditiert haben. Und dann hat sie mir eben davon berichtet, dass sie Zeit ihres Daseins eben meditiert haben, mit ihr auch zusammen. Also sie hat dann eben, gerade als sie dann auch wirklich noch viel kleiner war, da hat sie dann halt ruhig daneben gespielt, ne? Und irgendwann ist das ja, also das ist mit ihrer größte Praxis überhaupt, das auszuüben, ne? Und ich denke mir so, krass, wie man halt auch den Alltag gestalten kann, wie man halt auch aufwachsen kann. Und ich glaube auch, dass es durchaus stimmt, was du gesagt hast. Du bist ja auch ein Stück weit damit auch in der Vorbildfunktion für deine Kinder und bietest eben auch Möglichkeiten und Strategien an, wie man mit gewissen Dingen umgeht. Weil ich glaube, spätestens, wenn man auszieht, also wenn man, sag ich mal, gewisse Etappen durchläuft im Jugend- und Erwachsenenalter, kommst du ja immer wieder in neue Situationen, wo du teilweise auch krass überfordert sein kannst. Und ich glaube, es ist ein großes Geschenk, wenn du da Methoden an die Hand bekommen hast, wie du dich selbst regulieren kannst.
Auf jeden Fall.
Ja.
Und deshalb, liebe Eltern,
ein kleiner Aufruf.
Ich weiß nicht, wie schwer das ist. Ich kann mir vorstellen, es ist unfassbar schwer. Ja,
ja.
Versucht's. Und probiert's einfach mal aus. Und probiert's nochmal aus. Probiert's 5 bis 10 Mal aus. Und wenn's dann nicht klappt, dann könnt ihr's sein lassen.
Ja, ja.
Aber davor, gebt bitte nicht auf. Macht einfach weiter. Und probiert das mit den Kindern.
Ja.
Und als kleine Challenge zu verpacken. Einfach mal gucken, wer am längsten sitzen kann.
Ja.
Oder wie viel die Augen mal zu verbinden, irgendwas ganz konkret zu spüren. Was gebe ich dir in die Hand? Und dann mal zu riechen, das mal zu schmecken und da einfach die Sinne zu schulen und somit natürlich auch Achtsamkeit zu trainieren.
Ja, richtig cool. Wir haben ja vorhin schon mal darüber gesprochen, wie das so ist mit auch unangenehmen Gefühlen, die hochkommen können, ja, wenn man irgendwie achtsam ist, wenn man so ein Check-in macht und guckt, was ist denn gerade da los und vielleicht kommt dann eben auch hoch, ah, scheiße, ich habe Angst, was weiß ich, vor meinem nächsten Entwicklungsgespräch mit dem Chef oder ja, irgendwie in meiner Partnerschaft ist es gerade irgendwie ein bisschen, bisschen lustlos, bisschen lieblos, wie auch immer. Wie schaffe ich es, diese Gefühle nicht kompensieren zu wollen? Ja, also nicht in die Ablenkung zu gehen, ins Buffering, sondern die auszuhalten. Also wie gehst du damit um? Wie schaffst du das?
Für mich persönlich ist es wirklich aufschreiben. Also, dass ich die Gedanken, die ich habe, zu Papier bringe. Und damit natürlich auch noch klarer mit dem werde, was ich brauche, was ich nicht brauche, wie ich überhaupt gerade fühle. Für mich ist das aber nochmal ein bisschen auch vielleicht auch eine andere Richtung. Die jetzt nicht unbedingt in dieses, das muss gar nicht in dem Achtsamkeitsthema mit rein, muss gar nicht damit reinspielen.
Ja. So, ne? Ja. Wahrscheinlich auch, weil Achtsamkeit ja viel mehr mit der Nichtbewertung
zusammenhängt.
Zu tun hat. Ja.
Und eher so dieses Nichtbewerten, wenn dir jemand, wenn irgendwas passiert, wo du spürst, da kommen Gefühle in dir auf, dann könnte dir das helfen. In dem Moment, ne, dass du einfach mal sagst, okay, ich nehme jetzt mal Abstand zu der Situation, was ist hier überhaupt gerade passiert?
Ja, ja.
Also dieses sich das von oben anschauen und ja, da bewusst oder dann halt auch achtsam, ohne die Wertung zu sein, mit dem Moment, was ist hier gerade passiert?
Ja. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das ja auch, also ich erinnere mich da jetzt selber auch daran, wie das in der Ausbildung war, zum Beispiel mit Angststörungen. Da denke ich jetzt zum Beispiel gerade an sowas wie Panikattacken, ja. Fast alle Deutschen haben das schon mal in ihrem Leben erlebt, ja, eine Panikattacke. Manche vielleicht auch ohne, dass sie wussten, dass es eine ist, ja. Das wäre ja auch bei vielen so. Und ich kann mir auch vorstellen, dass auch da wieder die Achtsamkeit mit der Situation, mit den Körperwahrnehmungen, was passiert hier eigentlich gerade, schon stark dabei helfen kann, gerade wenn du sagst, in die Vogelperspektive zu gehen, diese Situation auch zu entschärfen. Und ich glaube, auch da ist der Atem wieder ein extrem guter Anker, um dich eben ins Jetzt zu holen. Ich denke deshalb so stark an Ängste, weil Ängste ja eigentlich immer nur in der Zukunft stattfinden.
Mhm, genau.
Also, die sind ja eigentlich, also im Hier und Jetzt gibt es keine Angst.
Genau.
Ja.
Und wenn wir uns jetzt angucken, so, ne, das hier ist ja sozusagen eine, also so eine räumliche Schiene. Das spielt zwischen Vergangenheit und Zukunft. Das ist also die Gegenwart, das hier. Und genauso wie du es sagst, entweder wenn wir Angst haben, ist es oft so, dass wir entweder in der Vergangenheit sind oder in der Zukunft.
Ja.
Aber nie in der Gegenwart. Und dieses in die Gegenwart zurückzukehren, das ist halt das ohne Bewerten. Dann haben wir keine Dinge im Hinterkopf, was könnte passieren, wenn, sondern machen das wie zum ersten Mal.
Ja.
Und ohne, dass uns jemand gesagt hat, was passieren könnte.
Ja.
Wie ein Kind, was einfach losläuft. Das hat keine Ahnung davon, was passieren könnte. Deshalb läuft es los.
Ja.
Und dann kommt ein Elternteil und sagt, ah, pass auf.
Ja.
Was natürlich gut ist in dem Moment.
Ja, klar. Soll nicht aber vors Auto rennen, so.
Genau, aber es soll nicht vors Auto rennen, aber trotzdem dieser Geist, im Hier und Jetzt zu sein und zu laufen.
Ja.
Warum? Was soll denn passieren?
Ja, so, verstehe ich.
Und ja, genau, da mit Ängsten umzugehen, auf jeden Fall, das kann ich auch aus eigener Erfahrung einfach sagen, dass dieser Punkt der Bewertung, besonders auch bei Panikattacken, da kann ich das jetzt von aus eigener Erfahrung sagen, dass das ein ganz, ganz starker Punkt war, der mir geholfen hat, mit Panikattacken besser umzugehen und dass die jetzt auch nicht mehr da sind, dass ich es geschafft habe, die Situation nicht mehr zu bewerten, sondern sie einfach so sein zu lassen, so sein lassen habe, wie sie war.
Ja.
Und dementsprechend auch keine Angst aufsteigen konnte, weil die natürlich das Ganze nur schürt.
Und auch da wieder sehr, sehr spannend und vielen Dank auch fürs Teilen, auch von dieser persönlichen Erfahrung. Und auch ich kenne das, wenn wir hier gerade mal beim Real Talk sind und kann auch das 1:1 so unterschreiben, dass es nicht nur für die Situation hilft, sondern im Endeffekt auch Prävention ist. Also Achtsamkeit ist eigentlich auch so krass präventiv, weil diese Situation der Panik in dem Moment gar nicht aufsteigen muss, wenn ich mir dessen vielleicht schon auch in dieser Anbahnung bewusst werde. Und natürlich dann auch wieder, gut, jetzt kann ich in der Achtsamkeit bleiben, das entwerte in dem Sinne, also ohne Wertung. Mhm. Oder eben natürlich dann auch konkrete Resultate daraus ziehe. Also das heißt, dass wenn ich zum Beispiel merke, ich bin super hyper gestresst, weil ich noch x Dinge zu tun habe, dann kann ich natürlich erstmal einen Schritt zurückgehen und mir darüber bewusst werden, okay, krass, ich bin scheinbar so gestresst, habe das überhaupt nicht mitbekommen. Mein Herz pocht, Hals wird eng, je nachdem, was das Symptom gerade ist. Und mir dann aber auch bewusst zu werden, okay, krass, was braucht es jetzt? Ja, was braucht es jetzt? Und damit meine ich nicht, in die Kompensation zu gehen und zu sagen, jetzt rauche ich erstmal eine. Also ist ja auch eine Kompensation, ne? Und eine Kompensierung, keine Frage. Aber vielleicht ein bisschen gesündere zu nehmen und zu sagen, okay, krass, ich habe heute noch 10 Termine, das schaffe ich nicht. Dann darf ich vielleicht einen auf morgen schieben oder 2 oder 3. Mhm. Oder jetzt mal zu sagen, dann ich muss jetzt mal eine Runde gehen. Ich gehe jetzt mal eine Viertelstunde raus. Mhm. Und ich glaube, auch da im Thema von Prävention ist Achtsamkeit so unglaublich wichtig, dass es gar nicht erst zu diesem Vulkanausbruch kommen muss.
Ja, und es gab Zeiten in meinem Leben, da habe ich unfassbar viele Termine nacheinander gehabt. Ich war ja auch sozusagen jahrelang Leistungssportlerin und auch später noch. Und ich hatte einfach diese Bewertung nicht, dass das mich stresst und dass das schlimm ist.
Hm.
Und dann habe ich das gemacht.
Ja.
Dann war das gar nicht die Frage. Ja. Aber die Bewertung, die wir reinbringen, stresst uns natürlich noch mehr.
Ja.
Also dieses, ich habe das irgendwann mal so ausgedrückt, das darf man jetzt nicht auf alles übertragen, aber ich habe dann ab einem gewissen Punkt dann auch wieder, dann hatte ich eher eine Phase, wo mich viel gestresst hat. Und irgendwann habe ich dann wieder angefangen, das aufzuhören, mich auszuruhen. Also dieses Gefühl zu haben, ich könnte nur eine gewisse, Last tragen.
Mhm.
Sondern habe gesagt, ja, dann ist das so. Dann bin ich, wenn ich im Hier und Jetzt bin, ist das scheißegal.
Mhm. Ja.
Weil dann mache ich das, was als nächstes ansteht. Und dann nehme ich das an und dann bin ich in dem Moment.
Das ist nochmal ein richtig, richtig guter Hinweis. Ich glaube nämlich auch, und ich weiß es auch, um mich mal aus dem Fenster zu nehmen, dass wir auch dann ja anfangen, Annahmen über uns zu treffen. Ich kann nur so und so viel Stress aushalten und plötzlich kommt da vielleicht irgendwie, ja, kannst du mal hier noch und du schlägst für dich selbst, vielleicht weil du eben auch schon mal schlechte Erfahrungen gemacht hast, Alarm innerlich, oh, SOS, das werde ich nicht schaffen. Und aber auch da nicht wirklich achtsam zu sein, sondern auch in Angst zu sein.
Mhm.
Na, und auch sich vor Augen zu halten, die Dinge sind ja auch veränderbar und flexibel. Wenn du jetzt also zum Beispiel fühlst, okay, könnte ich schaffen, aber ja, vielleicht ist da auch eine Angst da, mich zu überfordern, da auch unterscheiden zu können.
Mhm.
Und dann vielleicht auch sagen zu können, hier, pass auf, ich denke, dass ich das schaffe, ich würde dir vielleicht nochmal Bescheid sagen, wie auch immer, ne, das dann konkret in der Umsetzung ausschaut, aber auch unterscheiden zu können zwischen Angst und Selbstfürsorge. Also, ne?
Ja. Genau. Und da darf man immer eine gute Balance finden. Und das ist natürlich auch viel damit, hat viel damit zu tun, sich selbst kennenzulernen.
Ja.
So, ne? Und je besser man sich da natürlich selbst kennt, umso besser weiß man auch, was da einem hilft.
Ja.
Und dann aber natürlich, und das war das Beispiel, was ich erzählt habe, immer mal wieder auch seine Glaubenssätze zu hinterfragen. So, ne? Ist das so? Und ist das wirklich so?
Schaffe ich wirklich nichts?
Genau, schaffe ich wirklich nichts? Oder sind 10 Termine denn wirklich so schlimm? Kann sein. Kann aber auch nicht sein.
Genau.
Das sind erstmal nur 10 Termine.
Ja. Ja. Am Ende, ja, ist wirklich so, ne? 10 Termine sind 10 Termine. 10 Termine sind weder kurz oder sind weder wenig noch viel. Sie sind eigentlich nur 10 Termine.
Mhm.
Ne? Für den einen ist es viel, für den anderen ist es vielleicht wenig. Wissen wir nicht.
Ja.
Und auch 10 Termine für dich in dem Bereich, in dem du super gerne arbeitest, sind vielleicht ein Geschenk, während 10 Termine in einer Aufgabe, die du scheiße findest, natürlich wahrscheinlich super quälend.
Mhm.
Auch wieder das Thema, was du gerade gesagt hast, dich selbst zu kennen.
Mhm.
Ja.
Ja.
Okay, dann habe ich noch eine allerletzte Frage an dich, Anna.
Schieß los.
Und zwar, stell dir jetzt mal vor, jetzt sitzt hier irgendwie, ne, jemand da, hat die Kopfhörer drin und denkt sich so, Mensch, die beiden, die gackern so ein bisschen vor sich her und haben auch gute Ratschläge.
Hört unseren Podcast an.
Versierte Frauen. Und möchte jetzt mit Achtsamkeit beginnen, ja? Was wäre so der erste Rat, dem du dieser Person geben willst, wenn sie sagt, Herr Anna, was kann ich denn tun, um achtsamer zu sein?
Da würde ich gerne mit euch gemeinsam jetzt mal ein kleines Experiment machen. Und da darf sich jeder ein Stück Schokolade holen.
Also ran an die Schoki.
Ran an die Schoki, du darfst auch gerne.
Oh ja, oh, wir machen das jetzt live hier. Oh.
Wir machen das live.
Oh, das ist gut. Anna gibt mir hier gerade so eine schöne Schokolade. Die sieht richtig edel aus.
Richtig, nur das Beste für dich. Ich würde euch bitten, die Schokolade einfach mal in die Hand zu nehmen, auf den Handteller und sie euch anzuschauen. Wie sieht die aus? Hat sie eine glatte Oberfläche? Ist sie eher rund? Und dann auch mal, bevor sie schmilzt, zur Nase zu führen und mal dran zu riechen. Riecht sie eher süß? Riecht sie eher herb? Gibt es noch einen anderen Geruch, der vielleicht präsent ist, nussig? Und dann nehmt dieses Stück Schokolade und legt es auf eure Zunge. Und wenn ihr wollt, könnt ihr die Augen dabei zumachen und euch entspannen. Und dann drückt das Schokoladenstück einfach mal nach oben an euren Gaumen. Beobachtet, wie die Schokolade schmeckt und fühlt, wie glatt oder wie rifflig die Oberfläche ist. Noch nicht zerbeißen, einfach im Mund lassen. Und jetzt schiebt das Schokoladenstück mit der Zunge in die eine Wange. Lass es dort kurz schmelzen und auch hier nicht zerbeißen. Und jetzt schiebt ihr das Schokoladenstück oder das, was davon noch übrig ist, in die andere Wange. Schiebt es mit der Zunge an der Wangeninnenseite ein paar Mal umher. Noch nicht schlucken. Und jetzt schiebt ihr es wieder auf die Zunge zurück und drückt es ganz leicht an den Gaumen und reibt einfach mal mit der Zunge an dem Stück. Und das macht ihr so lange, bis nichts mehr übrig ist. Ganz in eurer Zeit.
Das war ungefähr die leckerste Schokolade, die ich seit langer Zeit gegessen habe. Und ich glaube, das liegt natürlich nicht nur daran, dass sie Schweizer Schokolade ist, aber sondern auch so achtsam habe ich, glaube ich, weiß ich nicht, wann ich das letzte Mal so achtsam Schokolade gegessen habe. Oder gerochen oder angeschaut.
Genau. Und das wäre mein letzter Tipp. Einfach die Dinge versuchen, mit allen Sinnen zum Beispiel zu essen oder wahrzunehmen. Auch mal durch die Straße zu gehen und zu schauen, wie sieht denn das alles aus? Mhm. Wie auch wieder da, wie so ein Kind. Mhm. Wie mit Kinderaugen die Wunder, die hier in unserer Welt herrschen, einfach mal wieder wahrnehmen.
Mhm.
Und genau, da können wir überall anfangen und immer. Und müssen uns keine extra Zeit dafür nehmen.
Ja. Vielen, vielen Dank, Anna, dass du dir die Zeit genommen hast. Und jetzt wäre vielleicht noch die letzte Frage. Wo jetzt noch die letzte Anmerkung, und zwar, wo können dich denn unsere Zuhörer finden? Hast du denn eine E-Mail-Adresse, ein Instagram-Profil, eine Seite, wo man dich, du bist ja auch Ernährungswissenschaftlerin, ja, wo man dich auch finden kann? Und natürlich Leistungssportlerin.
Aktuell ist es so, dass ihr mir gerne eine E-Mail schreiben könnt.
Mhm.
kontakt@annahelbig.de.
Sehr schön. Ja.
Und alles Weitere folgt.
Ja, sehr schön. Die Anna ist nämlich sehr vielfältig tätig. Und wenn ihr da ein bisschen Inspiration oder Unterstützung auch haben möchtet, ganz konkret in eurem Alltag, dann erreicht ihr Anna da. Also vielen, vielen Dank, Anna.
Ja, sehr gerne.
Und wir genießen jetzt noch die Schokolade.
Macht's gut.